Das habe ich durch TikTok dann extrem gelernt, dass ich wirklich komplexe Inhalte einfach verständlich dann auch erklären kann. Aber für manche Dinge gibt es einfach keine einfache Erklärung.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
95 Millionen Fotos und Videos täglich werden auf Instagram hochgeladen. TikTok-Nutzer verbringen weltweit über 1 Milliarde Stunden pro Tag in der App. Inmitten dieses digitalen Tsunamis steht Amelie Reigel und nutzt diese Plattform, um Wissenschaft zu vermitteln. Als die Wissenschaftlerin erreicht Amelie fast 500.000 Menschen mit Inhalten, die ihren Berufsalltag als Wissenschaftlerin beschreiben. Und ihre Themen gehen von dem Alltag im Labor bis zur Biochemie des Küssens. Gleichzeitig ist sie Gründerin von Tiger Shark Science, einem Spin-off des Fraunhofer Instituts, und arbeitet daran, Tierversuche endlich überflüssig zu machen. Damit jongliert sie täglich zwischen Laborarbeit und Content Production und Entrepreneurship, zwischen wissenschaftlicher Präzision und viraler Reichweite. Doch wie schafft man es, wissenschaftliche Präzision und Social Media erfolgreich zu vereinen? Und welche Auswirkung hat diese digitale Wissenschaftskommunikation auf die Forschung und auch auf die Bildung der Menschen da draußen? Ich freue mich auf das Gespräch mit Amelie. Herzlich willkommen, Amelie Reigel.
Hallo Andrea, freut mich wirklich hier zu sein heute.
Amelie, ich fange neuerdings meine Podcasts immer an mit einem kleinen Quiz, beziehungsweise ich nenne es Fakt oder Fantasie. Ich werde dir jetzt etwas erzählen und du musst überlegen, ob es Fakt oder Fantasie ist.
Sehr gerne, das ist spannend.
Wir sind ja ein digitaler Gesundheitspodcast. Kannst du ja denken, dass da meine Frage natürlich auch ein ganz bisschen in die Richtung geht. Es gibt eine Gesundheits-App, die erkennt, ob du Corona oder Tuberkulose hast. Dafür musst du einfach nur in dein Smartphone husten. Ist das Fakt oder Fantasie?
Ah, ich glaube, es ist Fantasie.
Falsch. Interessanterweise habe ich das im Rahmen eines Podcasts auch mir angelesen. Also ich wusste es vorher auch nicht, wenn es dich beruhigt, dass die Stimme sehr viel über unseren Gesundheitszustand aussagt und auch die Art, wie wir husten, wie viel Druck auf der Lunge ist und wie viel Schleim anscheinend und so weiter. Und es gibt tatsächlich eine Forschungsgruppe, die so eine App entwickelt. Die wird noch durch die herkömmliche Diagnostik flankiert, aber da gibt es schon wirklich ganz tolle Fortschritte.
Ah, krass. Ja, das wusste ich nicht. Meine Schlaf-App, die nimmt auch immer auf, wenn man hustet, und hat dann sozusagen gesagt, guck mal, da ist vermehrt Husten, pass mal auf. Aber dass man wirklich Corona oder Tuberkulose dann unterscheiden kann, wusste ich auch nicht.
Das finde ich auch ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Ich habe auch mal diese Schlaf-App benutzt. Und geht dir das auch so, wenn du dich dann morgens so im Off, so wie so ein Alien husten hörst? Das hört sich irgendwie so unwirklich an, weil man während der Zeit ja geschlafen hat, ne?
Ja, total.
Ich habe dann auch immer noch gelauscht, ob vielleicht in meinem Schlafzimmer noch andere Dinge passieren, so Schritte oder Türen klappern oder sowas.
Ja, davor hatte ich auch immer Angst, wenn dann doch irgendwo ein Sound ist.
Ja, voll. Jetzt sind wir ja schon mitten im Thema, Amelie. Meine erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mir auch deinen Content angeguckt habe: Brauchen wir überhaupt wissenschaftliche Erkenntnisse bei jedermann? Also früher haben wir ja tatsächlich, die Wissenschaft war so eine Elitegruppe, die hat natürlich für den Fortschritt der Menschheit geforscht und Dinge entwickelt, sehr, sehr lange im Versteckten. Und jetzt bist du ja auch zum Beispiel an der Forefront unterwegs und versuchst ja auch Wissenschaft zu erklären. Warum brauchen wir das?
Also ich finde, es ist aus mehreren Aspekten sehr wichtig. Zum einen forschen wir ja auch mit Steuergeldern. Also sind wir der Gesellschaft, finde ich, verpflichtet, auch zu zeigen, wohin gehen die Steuergelder? Was erforschen wir? Wie forschen wir? Und zum anderen finde ich es auch extrem wichtig, dass die Gesellschaft weiß, wie wichtig eigentlich diese Forschung ist und die Wissenschaft, damit man auch weiterhin Steuergelder hat und die Gesellschaft auch versteht, das ist was, das treibt uns oder bringt uns alle voran eigentlich. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Und zum anderen auch so ein bisschen zu zeigen, das ist auch ein tolles Berufsfeld, wenn jemand gar nicht weiß, wohin mit sich gerade, dass man auch zeigen kann, guck mal, so sieht Forschung aus oder so kann auch Wissenschaft sein.
Das heißt, du bist auch so ein bisschen Kämpferin für Frauen und Diversität in der Wissenschaft, kann ich mir vorstellen, mit deinen Social-Media-Auftritten.
Ja, also da ist der Gedanke auch dahinter. Am Anfang wollte ich einfach nur Wissen erklären und zeigen, wie toll Wissenschaft ist. Und mehr habe ich dann gemerkt, irgendwie bin ich so ein Role Model geworden, auch für jüngere Frauen oder Mädchen, weil ich dann einfach ganz auf einer Augenhöhe zeige, wie mein Alltag als Wissenschaftlerin ist, dass ich nicht immer alles schaffe und dass ich trotzdem aber Ziele habe und irgendwie die dann auch reichen kann. Und ich glaube, jede Wissenschaftlerin hatte so ein bisschen Marie Curie immer im Kopf. Und ganz ehrlich, ich bin eine gute Wissenschaftlerin, aber ich werde niemals 2 Nobelpreise hinbekommen. Ist einfach so. Und wenn man solche Vorbilder hat, dann kann das auch ein bisschen erschreckend sein, wenn man so große Ziele hat. Und bei mir ist es ein bisschen so, ich bin die Freundin von nebenan, wir machen das zusammen. Du schaffst es, ich schaff das, warum denn nicht?
Die Frage zielt ja auch so ein bisschen dahin, ist zu viel Wissen manchmal vielleicht dann auch gar nicht gut, also ich meine jetzt nicht, dass wir alle gebildet sind und uns eine Meinung bilden können und so viel fachliche Informationen haben, dass wir uns Dinge erklären können. Aber wir leben ja in einer relativ unsicheren Welt und wir haben das ja auch während Corona gesehen, dass die Leute ja den dollsten Theorien gefolgt sind und sich quasi auch Dinge angelesen haben, die dann vielleicht auch irgendwie gar nicht so verständlich waren. Und jetzt kann man ja über Suchmaschinen und über ChatGPT und Perplexity kann man ja plötzlich irgendwie sich auch wissenschaftliche Artikel durchlesen, die werden zusammengefasst. Und siehst du da auch eine Gefahr, dass man da vielleicht auch Unsicherheit schürt oder dann vielleicht auch mal falsche Interpretationen von dem, was man gelesen hat, was dann zu Handlungen führt, die vielleicht gar nicht nachvollziehbar sind?
Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Also auf der einen Seite hat man Fake News, die einfach wirklich Falschinformationen sind. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass auch WissenschaftlerInnen auf solchen Plattformen unterwegs sind, die halt wirklich Fachpersonen sind oder etwas gut erklären können und die Quellen dann auch dazu schreiben. Bei Fake News ist es dann immer ganz schwierig, weil es natürlich eine einfache Lösung ist für eine Frage oder eine einfache Antwort, was dann eher geglaubt wird, weil die komplexe Antwort, die zwar richtig ist, aber extrem schwierig zu verstehen, auch manchmal ja für einfach Forschende, die gar nicht in dem Fachgebiet drin sind, obwohl sie so eine Ausbildung genossen haben mit dem Studium, ist schon schwierig. Aber ich glaube, es wäre der falsche Weg zu sagen, aus dem Grund machen wir keine Wissenschaftskommunikation. Man könnte ja etwas falsch verstehen, weil zu viele Fake News einfach dagegen stehen. Und da, finde ich, ist es wichtig, dass man dagegen wirklich diese Informationen verbreitet und eben versucht, der Gesellschaft oder den Leuten, die einfach keinen wissenschaftlichen Background haben, das so verständlich zu erklären, dass sie es auch im Großen und Ganzen verstehen.
Wissenschaft ist ja nun, habe ich gelernt, auch über meine Beratungstätigkeit im Bereich Digital Health, das ist ja nie richtig konkret, ne? Also es werden ja Hypothesen aufgestellt und dann wird versucht, die zu beweisen. Das ist ja nie diese hundertprozentige, ne? Sicherheit.
Es gibt nie 100%.
Nee, genau. Es gibt nie diese 100%. Und das führt natürlich auch dazu, dass man, glaube ich, vorsichtig sein muss als Wissenschaftler. Wie reagieren denn deine Kollegen darauf, dass du so eifrig auf Social Media unterwegs bist? Irgendjemand filmt dich ja auch im Labor, ne? Habe ich ja gesehen. Macht das eine Kollegin oder ein Kollege oder wie läuft das ab?
Es kommt ganz drauf an. Also vieles filme ich auch selber oder mit Stativ zum Beispiel. Ich habe aber auch ein Team, das mich unterstützt. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Am Anfang hatte ich ein bisschen mehr damit zu kämpfen, weil viele Kollegen, Kolleginnen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, die Videos, die du da machst, zum Beispiel, was ist ein Virus, das ist ja viel zu einfach erklärt. Und dann habe ich denen erstmal erklären müssen, dass sie ja gar nicht die Zielgruppe sind, sondern die Zielgruppe sind ja Leute, die eben sowas nicht wissen. Und nach einem Biostudium solltest du wissen, was ein Virus ist. Aber da kam mehr und mehr die Akzeptanz und vor allem auch im Hinblick auf Kooperationen mit der Bundesregierung zum Beispiel oder im Gesundheitsministerium von Bayern, dass sie gemerkt haben, ah, okay, Wissenschaftskommunikation ist irgendwie doch wichtig. Aber dann kommt auch immer im gleichen Satz, entweder ich habe kein TikTok oder sowas würde ich ja nie machen.
Ich bin ja gar nicht auf TikTok.
Genau. Wo ich auch sage, ist total fein. Nicht jeder sollte auch vor die Kamera gezerrt werden, der darauf keine Lust hat. Mir macht es Spaß. Ich finde, es ist ein kreativer Ausgleich für mich, anstatt im Labor zu sein und analytisch, sage ich mal, sehr zu denken, sondern da kann ich mich austoben. Da kann ich Videoschnitt machen und Videokonzepte schreiben und ja, die Leute so ein bisschen animieren und neugierig machen. Und das ist einfach eine ganz andere Art zu arbeiten, aber macht mir extrem viel Spaß, weil es trotzdem immer noch um die Wissenschaft an sich geht.
Du bist ja nun Doktorandin, bald fertig, schätze ich mal, oder mittendrin, wie auch immer. Es dauert ja relativ lange.
Ja, abgegeben habe ich und ich warte jetzt noch auf die Verteidigung. Aber
sehr, also dann kann man ja schon fast Milestones auf jeden Fall schon geschafft.
Ja.
Wie siehst du denn insgesamt deine Wertschätzung auch als Wissenschaftlerin, die ja so ein bisschen populär sich präsentiert in der Wissenschaftsgemeinde?
Tatsächlich unterm Strich eher positiv.
Das sind ja bestimmt auch einige ganz schön beeindruckt, ne, dass du irgendwie so viele Follower hast. Wie viel sind es jetzt aktuell?
Ich glaube so 420.000 auf TikTok und dann kommen nochmal so 30.000 auf Instagram dazu. Genau. Also unterm Strich würde ich sagen positiv. Ich kriege von meinem Institut auch Rückhalt und ich merke auch, wenn ich auf Konferenzen bin, die wirklich nur wissenschaftlich angehaucht sind, dass dann mich einige vielleicht schon kennen oder Industriekunden haben mir eine E-Mail geschrieben, wann das nächste Meeting ist und dann PS, ich folge dir schon, seitdem du 10.000 Follower hast oder so. Weiter so. Also da gibt es wirklich auch viel positives Feedback, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und man merkt auch, es wird einfach immer wichtiger, diese Wissenschaft zu kommunizieren.
Ich war auf der South by Southwest in Austin jetzt dieses Jahr und vom MIT hat eine Professorin einen Vortrag gehalten und sie fing an, damit Statistiken aufzuführen, dass ja ein Großteil der Menschen das Vertrauen in die wissenschaftliche Arbeit eigentlich verloren hat, beziehungsweise nicht glaubt, dass es eine wichtige Disziplin für die Gesellschaft und die Menschheit ist. Also das hat sie sehr traurig gemacht. Mhm. Das glaube ich auch. Und ich aus meinem persönlichen Erfahrungshorizont würde ja eher immer sagen, alles, was evidenzbasiert und wissenschaftlich erforscht ist, stimmt, ne? Aber das scheint die Mehrheit der Menschen nicht so zu sehen. Ist dir das auch schon begegnet?
Ja, gerade wenn ich Content gemacht habe über Corona zum Beispiel, da waren viele Querdenker auch dabei, die dann genau sowas gesagt haben mit ein Zitat war oder ein Kommentar war mal, ich würde ja jeden Abend mit Angela Merkel telefonieren, als sie noch Kanzlerin war, und mich abstimmen, was ich jetzt sagen darf in den Videos. Also ich finde, dadurch, dass der Wissenschaftler an sich so ein verstaubtes Image hat, der Professor, der im Elfenbeinturm ist, im Labor ist, nicht nach draußen geht, sozial vielleicht nicht viele Freunde hat, also so ist ja das Stereotyp Bild gewesen von früher.
Ja, oder tatsächlich in seiner wissenschaftlichen Community einfach ausschließlich lebt und agiert.
Genau.
Ne?
Kann ich mir schon vorstellen, dass sich sowas halt natürlich verfestigt. Ich kann aber natürlich auch den Forschenden verstehen, weil es ist schwierig, nach außen zu treten. Ich musste eine komplett neue Sprache lernen, wenn ich einfach verständlich etwas erklären möchte. Ich bin nach Hause gekommen oder beziehungsweise zu meinen Freunden und habe denen Tolles erzählt, was ich im Labor heute gemacht habe. Habe bei denen meinen ganzen Versuch erklärt und was das
ja,
jetzt bedeutet.
Und die haben nur große Fragezeichen in den Augen gehabt oder irgendwie
Exakt.
Schon an was anderes gedacht, während sie versucht haben, interessiert
ja.
zu gucken.
Da war immer der Kommentar, Amelie, das war bestimmt richtig toll, was du heute erlebt hast, aber kannst du es uns bitte mal erklären, damit wir es auch verstehen? Und da habe ich gemerkt, okay, ich muss anders kommunizieren. Und das habe ich durch TikTok dann extrem gelernt, dass ich wirklich komplexe Inhalte einfach verständlich dann auch erklären kann. Aber für manche Dinge gibt es einfach keine einfache Erklärung. Da muss man über drei Ecken irgendwie diskutieren oder erklären, warum es so ist. Das eine bedingt das andere. Und dieses Verständnis, das braucht Zeit. Und entweder lernt man das im Studium oder man ist in einer Sache so vertieft, dass man einfach alle Mechanismen kennt. Und es ist natürlich für eine breite Bevölkerung einfach nicht gegeben. Und da kann ich auch den Forschenden verstehen, der dann sagt, ich habe keinen Bock, eine neue Sprache nochmal zu lernen, weil ich habe mir das ja übers Studium antrainiert, Fachsprache zu verwenden. Extrem präzise, extrem abstrakt. Und jetzt nochmal was Neues. Für was? Weil was bringt's am Ende sozusagen?
Das ist ja genau die Frage. Also wir beschäftigen uns ja im digitalen Gesundheitsbereich auch sehr stark mit dem Smart Patient. Also so dieses, wie smart muss eigentlich ein Mensch auch in Gesundheitsfragen sein und wo bekommt er diese Bildung her? Das ist ja auch sehr nah an Biologie und Wissenschaft dran, auch irgendwie zu unterscheiden, ist dieser Ernährungsberater jetzt ein Wissenschaftler oder hat der irgendwie so einen nicht zertifizierten 6-Wochen-Kurs online gemacht? Also gibt's ja auch wirklich Unterschiede. Hast du auch das Gefühl, dass Social Media auch ein Teil dieser Bildung vermitteln kann und dass das von Institutionen, von denen wir es eigentlich erwarten würden, dann gar nicht so geleistet werden kann. Also ich sage jetzt mal Schule oder wo auch immer. Also dieses insbesondere vielleicht auch Gesundheitskompetenz, seinen eigenen Körper verstehen, die Natur verstehen, die Biologie verstehen.
Also ich finde gerade Plattformen wie zum Beispiel YouTube, da eigne ich mir auch manchmal Dinge an, die einfach fachfremd für mich sind. Ich meine, klar, ich habe Biologie studiert, aber trotzdem habe ich jetzt nicht Ernährungswissenschaften studiert. Aber ich habe natürlich gelernt, ist es nur vertrauenswürdige Quellen? Wie ist die Literatur in dem YouTube-Video? Welche Studien werden zitiert? Sind die Studien überhaupt was oder nicht? Für mich ist das ja mein täglich Brot. Gerade wenn ich auch Recherche mache für meine eigenen Videokonzepte über irgendwelche Themen, die ja nicht mein eigenes Fachgebiet sind, recherchiere ich dann und ich merke teilweise, wie extrem schwierig das ist, gute Quellen herauszufinden. Und dann denke ich mir, wie schwierig muss es denn sein für Personen, die sowas ja noch gar nicht gelernt haben, wie man richtige Quellen identifiziert oder Studien zum Beispiel. Manchmal muss man wirklich in die Studie dann wirklich reingucken und schauen, stimmt das wirklich, was die Person im Video gerade gesagt hat oder nicht?
Ja, oder ist es so populär, dreimal ne, mit einer knackigen Linkbaiting-Zeile versehen worden, dass es dann am Ende gar nicht mehr stimmt? Ne?
Und das ist mir öfters immer wieder aufgefallen, jetzt auf Instagram gerade auch, dass es genauso populistisch dann einfach ist und am Ende war die Studie zwar zitiert, aber eigentlich haben sie das gar nicht so rausgefunden, wie es gesagt wird. Aber es ist eine einfache Antwort.
Wenn du das gerade so erzählst, kannst du vielleicht mal so deine Tipps zur Recherche auch an Menschen jetzt weitergeben, die sich auch mit wissenschaftlichen Inhalten auseinandersetzen möchten? Hast du da irgendwie so eine Go-To-Destination? Wie suchst du die Inhalte zusammen? Hast du da irgendwie auch so ein paar Learnings oder To-Dos, die wir jetzt hier mal teilen können?
Ich achte darauf, dass es Studien sind, die aktuell sind. Also nicht von 1900 irgendwas, sondern wirklich
Ja, böse Falle auch gerade bei Google, ne?
Ja, genau. Dafür gehe ich zum Beispiel auf PubMed immer sehr gerne, weil das kann man dann auch filtern und sich die neuesten Studien raussuchen. Ich schaue dann immer, wer hat es publiziert, wie hoch war der Impact-Faktor zum Beispiel des Verlags dann auch,
dass ich sehen kann. Woran kann ich das erkennen?
Das google ich dann immer. Also wenn dann da steht von Nature zum Beispiel, dann google ich Nature Impact-Faktor und dann steht da ein ganz hoher Impact-Faktor und dann kann man dieser Quelle eher vertrauen auf jeden Fall.
Ah, das ist dann so wie so ein Reputationsindex oder so, ne, im wissenschaftlichen Kontext.
Genau, ja. Okay. Und alles, was in Nature, Cell, Science so publiziert wird, finde ich, hat auch mein Vertrauen, weil da ist viel durchgelaufen. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Sachen, von denen ich mal gehört habe, die mal zurückgezogen wurden. Und das ist in den ganzen Jahren sehr, sehr wenig an der Anzahl. Also von daher, die machen schon sehr, sehr gute Arbeit. Und dann schaue ich mir einfach die Studie an. Aber da wird es dann tatsächlich schon sehr komplex und schwierig. Aber dann auch, welche Personen sind gerade Experten. Nur weil da Doktor, Professor, irgendwas da steht, heißt es nicht, dass es das Fachgebiet ist. Heißt es nicht, dass der sich wirklich darin auskennt. Da dann auch nochmal gegenchecken und gucken, hey, die Person, was macht die denn eigentlich?
Hast du denn auch das Gefühl, dass Wissenschaftskommunikation und also das Vermitteln des Wissens nach draußen auch vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt insgesamt die Wissenschaft beschleunigt? Also kannst du dir zum Beispiel auch vorstellen, dass es einen wissenschaftlichen Diskurs jetzt auch außerhalb dieser Fachpublikationen gibt? Das würde ja dann auch ziemlich viel Zeit sparen, ne? Also würden wir dann schneller vorankommen als Gesellschaft und als Menschheit?
Ja, ich glaube schon. Also man hat es ja während Corona gesehen, dass dann viel und schnell publiziert wurde. Auf der anderen Seite, da war halt auch wieder das Problem, es wurde sehr schnell publiziert und viel, aber war jetzt alles wirklich gut, ist halt die Frage. Und ich glaube, dann kommt man eher wieder rein, Hauptsache schnell, schnell und viel publizieren in dieses Misstrauen der Gesellschaft.
Also halten wir mal fest, Social Media fördert jetzt nicht unsere wissenschaftliche Schnelligkeit.
Exakt. Ich würde eher sagen, die Sichtbarkeit.
Sichtbarkeit, okay. Ja, das finde ich allerdings auch schon wirklich sehr gut, die Entwicklung, weil das ist ja genau das Problem von Wissenschaft, dass ja teilweise 10, 20 Jahre lang eigentlich gar nichts darüber quasi nach außen dringt, außer in der wissenschaftlichen Community. Und dass es nur diese Durchbrüche sind, ja, die dann natürlich eine mediale Aufmerksamkeit bekommen. Aber für mich als Mensch wäre es ja auch ganz beruhigend, wenn ich wüsste, da gibt es wirklich kontinuierliche Fortschritte in gewissen Themenbereichen, in der Krebsforschung, in der Alzheimer-Forschung, bei Tierschutz, Klimaschutz, was auch immer. Und ich glaube, das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den du natürlich auch unterstützt. Und du bist ja auch Unternehmerin, ja. Also wie machst du das eigentlich? Du schreibst deine Doktorarbeit, du bist quasi fast viral auf Social Media und du hast jetzt auch noch ein Unternehmen gegründet?
Also tatsächlich, wir sind noch nicht gegründet. Wir haben den Access-Forschungstransfer, die Förderung bekommen. Da durfte man noch nicht gegründet sein. Deswegen, wir sind gerade in der Gründungsphase sozusagen.
Ihr seid, glaube ich, auch in einem Inkubator ansässig, richtig? In der Life Science Factory?
Nee, da hatten wir aber ein Accelerator-Programm durchgemacht, zusammen mit dem AHEAD-Programm vom Fraunhofer. Also ich arbeite ja beim Fraunhofer auch. Und da sind wir durch AHEAD zu der Life Science Factory gekommen, weil wir eben den biologischen Zweig gemacht haben. Und da waren wir da besser aufgehoben, was auch ein sehr, sehr tolles Programm war, was uns extrem geholfen hat, was ich nur jedem empfehlen kann. Und danach, nach diesem AHEAD-Programm Phase 1 und Phase 2, haben wir dann den Antrag geschrieben für die Exist-Forschungstransferförderung. Und da sind wir jetzt für 18 Monate finanziert. Mein Team und ich, wir sind insgesamt gerade zu sechst und können uns auf die Ausgründung vorbereiten sozusagen.
Okay, und der Zweck eures Unternehmens ist es, eine künstliche Haut zu entwickeln, auf der man dann quasi Produkte testen kann, die man sonst in Tierversuchen testen müsste. Also reden wir da von Kosmetik, medizinischen Salben oder was sind da die Anwendungscases?
Genau, also wir züchten menschliche Haut, um Tierversuche zu reduzieren. Vor allem für die Pharmaindustrie ist es interessant, weil die müssen manche Sachen eben noch am Tier testen und wir versuchen, dass unser Modell dafür geeignet ist, dass man davor, bevor man in den Tierversuch geht, schon mal Sachen bei unserem Modell testen kann, weil es eben aus humanen, also menschlichen Stammzellen generiert ist, dann hat man eine bessere Übertragbarkeit eigentlich als beim Tier. Weil eine Maushaut, sage ich mal, ist ja nicht so wie eine menschliche Haut. Wir haben nicht so ein haariges Fell. Unsere Haut ist auch dicker.
Üblicherweise.
Also, ja. Und da gibt es große Unterschiede, die auch große Probleme mit sich führen im Bezug auf Medikamentenentwicklung, weil in der späten Phase, wenn es dann ganz viel Geld kostet, ganz viel Zeit vorbeigegangen ist, kann es dann sein, dass das Medikament nicht funktioniert und abgestoppt werden muss, weil man sich vorher in unserem komplexen Hautmodell testen konnte. Und bei der Kosmetikindustrie ist es so, Tierversuche sind ja schon sehr lange verboten, also die dürfen gar nicht mehr an Tieren testen, was sehr gut ist. Aber auf der anderen Seite brauchen sie auch gute Hautmodelle, um neue Produkte testen zu können. Und da kommen wir dann auch ins Spiel. Wir haben zum Beispiel, unser komplexes Hautmodell hat auch Haare, die in vitro wachsen und daran können sie zum Beispiel auch Haarwachstumsstudien durchführen, zum Beispiel für neues Haarwachstumsmittel zum Beispiel.
Wird denn jetzt tatsächlich ein Haarwachsmittel erfunden, was vielleicht auch ein bisschen dickeres Haar macht? Also dann bitte mal direkt private message an mich. ja, aber Spaß beiseite, es ist natürlich irgendwie auch eine sehr sinnvolle und wichtige Arbeit, die ihr da leistet. Kannst du sagen, ob das schon funktioniert oder seid ihr jetzt wirklich, also müsst ihr das wirklich erst jetzt entwickeln, diese künstliche menschliche Haut?
Nee, tatsächlich, das funktioniert schon, weil der Access-Forschungstransfer ist auch so geplant, dass das Produkt im Prinzip schon steht. Das heißt, wir machen keine Entwicklungsarbeit an dem Produkt mehr in dem Sinn, sondern nur noch Refinement, dass wir es halt hübsch machen und dass die Kunden es dann auch gut damit arbeiten können, zum Beispiel das Handling ein bisschen verbessern. Also vom Prototyp wirklich jetzt zum Produkt dann auch. Deswegen, das funktioniert. Wir sind daran, es noch weiter zu entwickeln Richtung Krankheitsmodelle zum Beispiel, was für die Pharmaindustrie dann sehr interessant ist, wie ein Hautkrebsmodell zum Beispiel.
Also wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt hast du die Gelegenheit, mir das mal einfach zu erklären.
Ja, gerne. Wir haben unser Hautmodell und da können wir Tumorzellen hinzufügen. Und diese Tumorzellen wachsen dann in dem Hautmodell und daran können wir dann zum Beispiel Medikamente testen, damit der Tumor schrumpft oder dass Metastasierung, also dass der Tumor woanders in den Körper geht, aufgehalten wird. Und das könnte man dann im Prinzip an unseren komplexen Hautmodellen auch testen, müsste dafür nicht in den Tierversuch.
Okay, könnte man sich dann auch vorstellen in der Zukunft, dass man eine Biopsie, also individuelle Krebstherapie, Stichwort, eine Biopsie von einem Hautkrebs tatsächlich dann auch bei euch austestet, um verschiedene Chemotherapien zu testen oder Bestrahlung oder was auch immer, um zu gucken, was am besten gegen diese spezielle Art von Krebs wirkt, also noch gezielter Krebs zu behandeln?
Ja. Wir können zum einen das Hautmodell vom Patienten Zellen aufbauen. Also wir arbeiten mit Stammzellen, die man zurückprogrammiert hat sozusagen. Und zum anderen können wir auch ein Biopsat nehmen vom Tumor selbst und diese Zellen dann wirklich auch nutzen, damit es dann getestet werden kann, wie du schon sagst, welche Medikamente wirken denn eigentlich bei dem Patienten.
Hat eigentlich deine Social-Media-Aktivität jetzt auch dir so ein bisschen geholfen, dein Unternehmen aufzubauen und auch Interessenten und vielleicht auch Investoren anzulocken? War das hilfreich?
Ja, sehr, würde ich sagen. Also mit meinem Social Media habe ich mich auch selbstständig gemacht. Also da habe ich jetzt auch ein vierköpfiges Team, das mich unterstützt.
Wow, okay.
Und habe dann von Grund auf so ein bisschen alles
gelernt.
Sind
das auch Wissenschaftler? Oder gerade nicht?
Doch, tatsächlich. Also bei mir ist gerade sehr wichtig, wenn es in Richtung Literaturrecherche geht für Videokonzepte, da brauche ich Unterstützung. Das ist manchmal echt viel Zeit und da ist es mir ganz wichtig, dass es dann Forschende sind. Tatsächlich waren es immer Wissenschaftlerinnen, warum auch immer. Aber in
also
unserem
ihr seid
Themengebiet,
eine Frauentruppe.
Ja, in unserem Themengebiet sind es auch meistens Frauen, weil Haut, Kosmetik und so, das geht ein bisschen so in die Richtung. Aber durch die Selbstständigkeit hat mir das extrem geholfen, weil ich dann auch mit Sachen wie Buchhaltung, Angebote schreiben, mit Kunden reden, Kooperation, alles gelernt habe, wie ich auch damit kommunizieren muss. Ich kommuniziere mit einem Kunden ganz anders, wie jetzt mit einem Forschenden zum Beispiel oder halt eben mit meinen Zuschauern. Und es hat mich auf die Gründung oder die Gründungsphase vorbereitet. Es ist zwar nicht das Gleiche natürlich, ein Kleinunternehmen zu führen und dann ein Biotech-Startup zu gründen, aber ich weiß so ein bisschen, was gerade abgeht, sage ich mal. Und für mich ist jetzt nicht alles nur neblig und ich habe ganz viele blinde Flecke. Und
ja, also es ist so diesen Kontext herstellen, ne?
Ja.
Ja, ja, das glaube ich, das verstehe ich gut, dass du einfach auch so ein bisschen weißt, wer gründet gerade was, was sind so die Trends, wo geht die, ne, wissenschaftliche Forschung gerade hin, wo werden Businessmodelle draufgesetzt? Und ich glaube, du könntest ja auch ohne Probleme aus dem Stand einen Auftritt bei Höhle der Löwen machen, oder?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, das wäre gar kein Problem. Ich habe auch meine Präsentation für die Doktorarbeit zum Beispiel schon fertig gemacht. Wenn morgen jetzt oder jetzt jemand sagen würde, hey komm, dann verteidige doch jetzt, dann haben wir es auch jetzt endlich mal geschafft, würde ich auch sagen, gar kein Problem, machen wir. Also ich hatte früher, war ich ganz, ganz schüchtern und ich war so aufgeregt vor Vorträgen. Also wirklich, ich habe meinem damaligen Chef gesagt, hier 5 Euro, bitte geh du auf die Bühne, ich will den wissenschaftlichen Vortrag nicht halten. Und dann hat er gemeint, nee, das schaffst du, los. Und seitdem ist so ein bisschen der Groschen gefallen. Ich habe gemerkt, wow, das ist ja eigentlich ganz cool, dass ich meine Forschung erzählen darf vor anderen Leuten.
Ist, glaube ich, eine Frage der Haltung, ne?
Ja, also, total.
Und ich bin ja auch der Meinung, Frauen sind da auch immer noch zu zurückhaltend.
Leider,
und konzentrieren
ja
sich sehr auf, also ich bin ja selber auch in der Kommunikation tätig und ich erwische mich manchmal auch dabei, dass ich denke, ach, ich mache jetzt nicht das Networking oder die Moderation, weil ich will ja hier mein Unternehmen weiterführen. Und ich glaube, wenn man über etwas spricht, was man versteht und was man auch mit Leidenschaft betreibt, ist es immer ein Erfolg.
Mhm. Ja,
und ich glaube, da sind wir Frauen einfach auch noch ein bisschen, können wir noch ein bisschen einen kleinen Schubs in die richtige Richtung gebrauchen.
Ja.
Aber dafür haben wir ja Vorbilder wie dich.
Und danke.
Zum Abschluss noch eine Frage in die andere Richtung. Gibt es denn auch Themen, die du ganz bewusst nicht auf Social Media kommunizieren würdest? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man sehr lange auf so Durchbruchmeldungen wartet, aber dass eigentlich sehr wenig über gescheiterte Forschung gesprochen wird oder vielleicht auch über angstmachende Themen. Ja, wann kommt die nächste Pandemie und sowas? Ist das für dich tabu oder?
Nee, tabu würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde versuchen, dass ich es halt gut aufarbeiten kann, damit es eben nicht Panikmache ist. Weil das funktioniert auf Social Media extrem gut, Panik machen. Die nächste Mücke kommt und die nächste Pandemie und ab morgen sind wir wieder im Lockdown. Und dann stellt sich raus, ja, nee, doch nicht, war jetzt nur ein Fall irgendwo. Und das versuche ich zu vermeiden. Bringt ultra viele Klicks, aber das ist genau das, was wir ja nicht haben wollen. Und bei Negativschlagzeilen wie das Medikament hat jetzt auch nicht funktioniert und sonst irgendwas, Ich glaube, dann würde ich eher gucken, was ist denn noch so in der Pipeline bei anderen Unternehmen? Und das dann so ein bisschen mit der Hoffnung dann wieder, aber es geht ja trotzdem weiter. Nur weil jetzt ein Medikament gescheitert ist, heißt ja nicht, dass die ganze Forschungszweig gescheitert ist. Also ich würde es, glaube ich, eher aufarbeiten, dass es jetzt nicht ein Negativbeispiel ist, sondern dass es einfach realistisch gezeigt wird, hey, es funktioniert nicht alles in der Wissenschaft.
Ich habe auch noch einen Themenvorschlag für dich.
Oh ja, gerne.
Also das ist jetzt eher so was Theoretisches, aber ich fand es ganz interessant, jetzt wo ich mich auch so viel mit wissenschaftlichen Themen beschäftige, einfach diese Zyklen von, wenn zum Beispiel ein Medikament entwickelt wird, welche Phasen durchläuft das, wie laufen diese Studienkonzepte ab und so weiter. Ich glaube, das kann man auch mal ganz einfach erklären. Dann kann man auch viel besser verstehen, wie sicher auch zum Beispiel Medikamentenentwicklung ist und warum es so lange dauert zum Beispiel. Das gibt es wahrscheinlich schon, aber oder hast du das sogar schon gemacht?
Also ja, während Corona, weil es lange
ist. Ich habe mich jetzt nicht durch deinen ganzen Content durchgesuchtet.
Nee, alles gut.
Nur die aktuellen Sachen. Aber das fand ich zum Beispiel ganz interessant, auch das ja. Verständnis nochmal dafür zu wecken. Und dass es halt auch super viel Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Quintessenz aus diesem Podcast. Wir haben jetzt ja gelernt, dass Wissenschaft irgendwie cool ist und auch Spaß macht und dass man tatsächlich auch viel mehr Aufmerksamkeit auf wissenschaftliche Arbeit lenken kann, indem man Social Media nutzt. Wir werden auch mehr Akzeptanz hoffentlich bekommen, indem die Leute ein bisschen smarter sind, ein bisschen aufgeschlauter sind und auch durch gezielte Recherche sich besser ein Bild machen können von dem, was sie lesen in den Medien, in den populistischen und den wissenschaftlichen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ganz wichtig. Und wir dürfen aber keine Panik machen, hast du gesagt. Also das finde ich auch total gut. Bisschen die Eigenverantwortung fördern ist, glaube ich, gut, aber immer auch noch diesen wissenschaftlichen Kontext beachten und nicht nur auf Klicks gehen. Hast du auch nicht nötig, weil du hast ja schon reichlich Follower und ich glaube, deine Gemeinde wird auch organisch weiter wachsen und dafür wünsche ich dir ganz viel Erfolg.
Vielen
auch für die
Dank.
Verteidigung deiner Doktorarbeit und ich werde sehr genau beobachten, was dein Biotech-Startup macht und ich hoffe, dass wir nochmal von dir hören werden.
Ja, sehr, sehr gerne.
Vielen Dank, Amelie Reigel.
Dankeschön.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.